Liebe Freunde, manche Frauen, die sind wie Filterzigaretten. Das ganze Gift sammelt sich im Mundstück. So war es auch bei der Frau von Potiphar. Die Frau von Potiphar, die hat erst honigsüß gesäuselt, um den Josef zum Ehebruch zu verführen. Aber als er nicht mitgemacht hat, da wurde sie giftig. Der Josef hatte klipp und klar Nein gesagt. Aber als das nichts half, da ist sie ja dann handgreiflich geworden. Sie hat den Josef ins Bett gezogen und ihm die Jacke ausgezogen und dann ist der Josef abgehauen. Und jetzt sitzt sie da auf ihrem Divan mit der Jacke in der Hand und mit Racheplänen im Herzen. Nichts ist gefährlicher, als wenn sich eine heiße Liebe in glühenden Hass verwandelt. Weil Josef sich nicht zu ihr ins Bett legen wollte, da will sie jetzt den Josef reinlegen. Die Frau Potiphar, die spuckt Gift und Galle, die fängt an zu kreischen und als ihr Mann nach Hause kommt, da fällt sie ihm schluchzend in die Arme und erzählt was von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und fuchtelt dann dem Potiphar mit der Jacke vorm Gesicht rum und Potiphar, der Trottel, der fällt auf die Show rein und sagt, ah, mein Täubchen, reg dich doch nicht so auf, was ist denn passiert, erklär doch mal in Ruhe. Und er sagt sie, hier, na, guck dir das doch mal an, was du dir da von der Laus in den Pelz gesetzt hast mit diesem Judenbengel, der hier als Hausverwalter eingesetzt worden ist. Vergewaltigen wollte mich dieser Hässling. Und als ich um Hilfe geschrien habe, da ist er abgehauen, dieser Feigling. Aber hier, seine Jacke, die habe ich festgehalten. Das ist der Beweis. Und ich flehe dich an, mein über alles geliebter Potiphar. Schütze mich, deine ehrbare Gattin, vor diesem Unhold und Frauenschänder. Während sie ihre Show abzieht, da hat Potiphar schon den Entschluss gefasst und die Konsequenzen gezogen. Erstes Buch Mose, Kapitel 39, da warf er ihn ins Gefängnis. Die Denunziation eines giftigen Weibsstückes hat genügt, um den Josef zu erledigen. Ohne ein Verhör, ohne Verteidigung, ohne Verhandlung wird er abgeführt. Ein modernes Gefängnis ist ganz bestimmt kein angenehmer Aufenthaltsort. Aber ich sage euch, verglichen mit damals, da sind die heutigen Gefängnisse geradezu schon ein Palast. Damals waren die Gefängnisse meistens irgendwelche unterirdischen Löcher. Kalt, finster, feucht, voller Ungeziefer. Grauenhaft, grausam, eklig, viehisch. Und wer da reingeriet, der lebte nicht mehr wie ein Mensch, sondern mehr wie ein Vieh. Die Altertumsforscher, die haben inzwischen auch solche Gefängniszellen aus der Erde ausgebuddelt. Aber nicht nur alte Gefängnisse, sondern auch Steintafeln mit ägyptischen Hieroglyphen beschrieben, wo drauf stand, wie die Gefangenen zu behandeln sind. Meistens sind diese Gesetze, die es auch im Altertum gegeben hat, über die Gefangenen ziemlich human gewesen. Aber Stein ist geduldig und was auf Stein und Papier und Papyrus steht, ist noch lange nicht das, was in der Wirklichkeit läuft. Humane Gesetze, die sind leicht proklamiert. Die Frage ist, ob sie auch wirklich respektiert werden. Seit den Ereignissen, die ich euch hier erzähle, da sind ungefähr 4000 Jahre vergangen. Und so lange hat die Menschheit gebraucht, um überhaupt erstmal ein paar Menschenrechte zu formulieren. Und dann von vielen unterschreiben zu lassen. Aber die feierliche Unterschrift oder die Erklärung der Menschenrechte ist ja noch was anderes, wie das, was sich in der Wirklichkeit abspielt. Es sind zum Beispiel noch niemals auf dieser Erde so viele Menschen gefoltert worden wie in unserem Jahrhundert. Das sollte mal eine Konferenz geben gegen die Folter. Die sollte eigentlich in der UNESCO in New York stattfinden. Die wurde nach Paris verlegt, weil sich herausstellte, über die Hälfte der Mitgliedstaaten von der UNO gehörten selber zu den Staaten, die die Folter anwenden. Es geht in unserer vielgepriesenen Neuzeit, die mit solcher Überheblichkeit auf das sogenannte finstere Mittelalter runterguckt, da geht es finsterer zu als im finstersten Mittelalter oder Altertum. Der Josef ist kein Einzelfall. Es gibt 100.000 Josefe, die unschuldig in den Kellern und Haftanstalten und Menschenkäfigen und KZs und Irren- und Krankenhäusern sitzen. Vergiss diese Menschen nicht in deinem Gebet, denn viele von denen sind Christen, deine Glaubensgeschwister. Es gibt eine Zeitschrift, die sich speziell mit diesem Thema befasst. Diese Zeitschrift heißt Die Stimme der Märtyrer. Die letzte Ausgabe ist erschienen unter der Überschrift Die Folter geht weiter. Da wird über die Folter berichtet in Russland, wo auch nach der dortigen Wende seit 4 Jahren immer noch die Folter in den Gefängnissen angewendet wird. Und ich lese euch bloß mal vor auf der letzten Seite, das sind so Nachrichten aus der Welt. Da lese ich bloß mal die Überschriften vor. Banja Luka, 6 Geistliche getötet. 2 Kopten in Ägypten ermordet. Marokko, 4 Christen verhaftet. Burundi, katholischer Priester ermordet. Nigeria, evangelischer Pastor bei Unruhen getötet. Nicaragua, Bombenanschlag gegen Kloster. Wieder Attentat gegen katholische Kirche in Nicaragua. China, 70 Katholiken im Gefängnis. Und so weiter. Es hat mal einer gesagt, sage mir, wie die Alten und die Geisteskranken und die Gefangenen bei dir behandelt werden, und ich sage dir, ob du in einem humanistischen Staat lebst. Der Humanismus einer Gesellschaftsform, der ist ja nicht an den Großbauten zu messen, wie den Pyramiden, die hoch in den Himmel ragen und die Touristenattraktionen sind, sondern am Zustand der Gefängniszellen, die unterhalb der Erde angelegt worden sind. Und da steckt Josef drin. Josef, der ist ganz, ganz unten gelandet. Als der in seiner Zelle wieder zur Besinnung kommt, der war ja eben noch Hausverwalter und Chef über ein großes Anwesen, als der an der Zelle zur Besinnung kommt, da sagt er sich, das darf doch nicht wahr sein. Das habe ich jetzt von meiner Anständigkeit. Das habe ich jetzt von meinem Glauben an Gott. Denn der war ja nicht im Knast, weil er gegen ein Gebot Gottes verstoßen hatte, sondern der war im Knast, weil er sich geweigert hatte, gegen ein Gebot Gottes zu verstoßen. Das 6. Gebot, das heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Das hatte der in seinem Herzen schon längst drin. Und daran hatte der sich gehalten. Und deswegen saß er jetzt im Knast. Weil er seinem Grundsatz treu geblieben war, der Grundsatz hieß, ich will in meinem Leben keine Sünde gegen Gott tun. Weil er treu geblieben war, weil er anständig geblieben war. Einfach, weil er Gott gehorsam gewesen war. Deswegen war er jetzt im Gefängnis. Und das hat Gott zugelassen. Ja, das hat Gott zugelassen. Und du fragst dich vielleicht manchmal auch, warum lässt Gott das zu? Vielleicht fragst du das manchmal verzweifelt. Warum muss das und das mir passieren? Ausgerechnet das und ausgerechnet mir. Die anderen, die leben drauf los, die machen sich über nichts eine Rübe. Die saufen, die huren, die lügen. Die kümmern sich um Gott einen alten Dreck und die leben wie die Maden im Speck. Und ich, der ich das alles nicht mitmache, ausgerechnet ich fliege rein. Und manchmal, da möchten wir ja Gott auch die Faust entgegenstrecken und sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, da gibt man eine Antwort, warum gibt es denn so viel sinnloses Leid und Elend? Warum? Ich weiß darauf keine Antwort. Ich weiß, dass wir oft Gott nicht verstehen können. Wir können ihn manchmal kein bisschen verstehen. Es ist manchmal unfasslich und unerträglich, was Gott uns an Schicksalsschlägen, Gemeinheit und Unrecht und Unglücksfällen zumutet. Und dann fragen wir eben, warum? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, es kommt der Tag, wo uns diese Warum-Frage beantwortet wird. Und wo du verstehen wirst, warum dein Leben so und so verlaufen ist und nicht anders. Jesus hat mal gesagt, was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht, aber du wirst es später begreifen. Wann dieses später ist, das weiß ich auch nicht. Das dauert manchmal Jahre, manchmal dauert es vielleicht ein Leben. Es gibt Fragen, es gibt Rätsel, mit denen müssen wir leben und vielleicht auch sterben. Aber wir haben ja eben gesungen, wenn Christus kommt, dann wird alles klar. Kein Rätsel mehr, nur Klarheit wird dann sein. Wenn du Jesus in dein Leben kommen lässt, da kommt da Licht, da kommt da Klarheit rein. Es ist nicht so, dass du alle Probleme und Schwierigkeiten deines Lebens dann verstehst und durchschaust. Aber du hast mindestens bei den Fragen, für die du noch keine Klärung findest, da hast du mindestens eine Antwort aus der Bibel. Und die heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Solange du dein Leben nicht vom Standpunkt Jesus aus siehst, da bist du wie so ein Mensch, der einen Teppich von unten ansieht. Wenn du dir einen Teppich mal von unten ansiehst, also von der verkehrten Seite, da siehst du ein einziges Gewirr von Fäden und Farben und ein großes Durcheinander, was dir als sinnlos erscheint. Und du kannst darin nichts Richtiges erkennen, aber wenn du den Teppich rumdrehst, wenn du ihn von oben ansiehst, von der richtigen Seite, mit Abstand, da erkennst du das Ganze, da siehst du den Sinn, da erkennst du das Bild, was der Schöpfer da reingewebt hat. Und da erkennst du dann, warum sich eben an dieser Stelle zwei Fäden kreuzen oder warum dort ein Faden, ein Lebensfaden zum Beispiel, auf einmal abbricht. Es kommt immer auf den richtigen Standpunkt an. Und du kriegst erst einen Sinn in das ganze Durcheinander deines Lebens, wenn du es vom Standpunkt Gottes aus betrachtest. Also bleib auf dem Teppich und bleib unbeirrbar. Bei dem Standpunkt des Glaubens, Gott hat dir dein Leben gegeben, Gott hat dich lieb und Gott hat einen Plan für dich. Und viertens, Gott macht keinen Fehler. Was du für einen Webfehler hältst, das ist in Wirklichkeit ein Knotenpunkt. Und was dir als eine unerhörte Sinnlosigkeit vorkommt, das ist in Wirklichkeit ein wichtiger Punkt in Gottes Plan. Und um diesen Plan Gottes zu verstehen, musst du in Gottes Schule gehen und auch Prüfungen bestehen. Wenn du in dieser Welt eine besonders hohe Stellung haben willst, musst du eine Hochschule besuchen, sonst kannst du die Stellung nicht kriegen. Wenn du mal in jener Welt vor Gottes Thron stehen willst, dann nimmt dich Gott vorher auch in seine Schule. Nur ist das bei ihm so, dass seine Hochschulen Tiefschulen sind. Das ist so ein Gesetz in Gottes Reich. Erst geht's nach unten und dann geht's nach oben. Es kommt erst das Kreuz und dann kommt die Krone. Es kommt erst der Spott und dann der Thron. Und so ist es ja bei Jesus auch gewesen. Von Jesus heißt es in der Bibel, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Und darum, als er ganz unten gewesen ist, und darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Josef versteht Gott überhaupt nicht mehr. Und er hat keine Ahnung, warum der den da unschuldig im Gefängnis schmoren lässt. Er ahnt nicht, was Gott mit ihm alles noch vorhat. Der erste Mann nach dem Pharao soll er mal werden. Er soll jahrzehntelang das ägyptische Großreich regieren. Niemals hätte der Josef den höchsten Posten in diesem ägyptischen Staat einnehmen können, wenn er nicht vorher in den tiefsten Gefängniskellern des ägyptischen Staates das Elend kennengelernt hätte. Die Jahre da unten, das war seine Hochschule, da ist seine Menschenkenntnis gereift. Da ist sein Gottvertrauen gereift. Da hat sich das gefestigt. Hinterher, da ist ihm das natürlich klar gewesen. Aber jetzt, wo er drin steckt im Elend, wo man ihn einfach unter den Teppich gekehrt hat, da versteht er nur Bahnhof, Endstation, da ist bei ihm Ebbe. Und wenn es dir auch so geht, jetzt oder später mal, wenn du mit deinem Schicksal und mit deiner Krankheit, wenn du mit den Rätseln deines Lebens nicht zurechtkommst, dann denk nicht, Gott hätte dich vergessen. Sondern denk mal an den Josef. Den hatte Gott auch nicht da unten vergessen. Es steht ausdrücklich hier, er legte ihn ins Gefängnis, aber der Herr war mit ihm. Gerade den Leidenden ist Gott am allernächsten. Und gerade wenn du die Schnauze voll hast und wenn du fertig bist und wenn sie dich fertig gemacht haben und wenn du alles sinnlos findest und wenn du keinen Ausweg mehr weißt, gerade dann ist dir Gott ganz nahe. Das ist eine Erfahrung, die Millionen Menschen gemacht haben. Einer von den Millionen, die diese Erfahrung gemacht haben, das war ein junger Mann, der früher hier in diesen Gottesdienst gekommen ist. Der hieß Uwe. War ein baumlanger, starker, hübscher junger Kerl. Eines Tages kriegte der multiple Sklerose, Sprachschwierigkeiten, konnte nicht richtig schlucken, bewegen, Krankenstuhl, Krankenbett, bis alles immer weniger wurde. Wenn du vor so einem Krankenbett stehst, da vergehen dir alle Phrasen. Da weißt du zunächst mal überhaupt nicht mehr, was du noch sagen sollst. Ich habe mal an dem Bett von dem Uwe gestanden, zusammen mit dem Jörg, mit dem Svoboda, der das nächste Mal hier als Sänger kommt. Und als wir aus dem Krankenzimmer wieder rausgingen, die beiden großen Evangelisten, der Jörg und der Theo, da waren wir so klein vor Entsetzen über diese Krankheit und vor Staunen über diesen Kranken. Der Uwe hat uns damals erzählt, dass er in der Krankheit erstmal Gott wirklich gefunden hat. Und von dem ging etwas Wunderbares aus, das war noch über seinen Tod hinaus, ging von dem was Wunderbares aus. Die Beerdigungsfeier von diesem jungen Mann ist eine richtige Siegesfeier gewesen. Manche denken, man kann Gott nur erleben, so in der Ekstase, in schönen Gottesdiensten, mit erhebenden Gefühlen, mit erhobenen Händen. Aber das wäre ein mieser Gott, den man erst erleben kann, wenn man sich zu ihm hochschaukeln muss mit schönen Stimmungen und Stimulanzien. Also sowas hätte ja keinen praktischen Wert. Der Gott der Bibel, das ist was Praktisches. Und um den zu erfahren, da brauchst du nicht aus deiner Wirklichkeit auszuflippen und in irgendwelche höheren Sphären abzuhauen. Da spielt sich sowieso nichts ab. Du siehst doch, wo sich die biblischen Geschichten abspielen, wo Menschen Gott begegnen. Zum Beispiel die Geschichte des Josef, die ich euch hier erzähle. In einer Familie, wo die Jungs untereinander neidisch sind und sich hassen. In Schlafzimmern, wo gehurt wird, in Gefängniszellen, wo gefoltert wird. Wo es gemein, wo es unmenschlich, wo es erbärmlich zugeht. Da ist Gott. Und Josef erlebt die Nähe Gottes nicht mit dem frommen Schauder in dem herrlichen Gottesdienst oder beim großen Orgelkonzert oder beim strahlenden Sonnenaufgang, sondern unter den Schreien der Häftlinge in der Tiefe eines verlausten Gefängnisses. Und gerade dort, wo die Stimmung unter Nullpunkt ist, in der Angst, in der Hilflosigkeit, im Leiden, da ist Gott am nächsten. Als er ganz unten war, da heißt es hier von Josef, aber Gott war mit ihm. Wenn ein Mensch eine solche Gotteserfahrung macht, dann verändert ihn das ja, das prägt ihn und das wird auch nach außen sichtbar, das kriegen andere Menschen mit. So ein Mensch fällt einfach auf. Josef fiel auf, weil er anders war als die anderen Häftlinge im Gefängnis. Der hatte zum Beispiel für jeden ein gutes Wort. Und eines Tages, da werden zwei neue eingeliefert, war der oberste Bäcker und der oberste Kellner vom Pharao. Die wurden wahrscheinlich verdächtigt, dass sie ihn haben vergiften wollen. Machthaber wie der Pharao, die leben ja in ständiger Angst um ihr Leben. Bei jedem Biss und bei jedem Schluck müssen die ja fürchten, dass sie vergiftet werden. Und wenn der letzte Gefangene im ägyptischen Großreich seine Portion Maisbrot isst, da isst er die vielleicht unter Tränen. Aber jedenfalls nicht mit der Angst, das Brot könnte vergiftet sein. Diese Angst, die hat nur der Diktator, die haben nur die Tyrannen. Und deswegen haben die Tyrannen Leibärzte, Leibwächter und Leibköche. Und auch das genügt noch nicht. Die müssen noch vorm Auge des Diktators von dem Mittagessen kosten, um zu beweisen, dass kein Gift im Essen drin ist. An den leeren Tischen der Unterdrückten, da sitzt das Gespenst des Hungers. Aber die können wenigstens das bisschen, was sie haben, ohne Angst essen. Und an den vollen Tafeln der Unterdrücker, da sitzt das Gespenst der Angst. Bei jedem Schritt, bei jedem Tritt, bei jedem Biss und jedem Schluck. Und es gibt nur eine Angst, die noch größer ist als die Angst der Unterdrückten. Das ist nämlich die Angst der Unterdrücker vor ihren eigenen Unterdrückten. Angst macht misstrauisch vor allen anderen. Und Misstrauen, das macht die Menschen gefährlich. Eine einzige falsche Bewegung bei Tisch, eine Kleinigkeit genügt, ein kleiner Verdacht und schon sind die beiden fetten Bonzen, der Oberbäcker und der Oberkellner, von der Bildfläche verschwunden. Gestern noch tranken sie Wein aus goldenen Kelchen und heute saufen sie Wasser aus der hohlen Hand, vom Kaviar zur Kleie. Das ist auch eine Karriere. Und als die beiden im Knast landen, da wird ihnen der Josef zum Zellenreinigen zugeteilt. Nun hätte dem ja das Schicksal dieser beiden Hofschranzen egal sein können. Der hatte genug mit sich selber zu tun und der brauchte sich die Probleme dieser beiden Dickwänste nicht auch noch mit aufzuladen. Aber ein echtes Kind Gottes, das kann an den Leiden anderer Menschen eben nicht einfach so vorbeigehen. Und als die beiden eines Tages so besonders niedergeschlagen auf ihrer Pritsche hocken und so zerknittert vor sich hingucken, wie der alte Mielke im Gefängnis, da kommt der Josef rein und begrüßt die beiden, indem er sich den Kübel schnappt und sagt zu denen, na ihr beiden Hübschen, was ist euch denn heute von der Laus über die Leber gelaufen? Das ist natürlich kein frommer Spruch, aber es ist doch immerhin eine menschliche Äußerung. Und schon die kleinste menschliche Regung ist ja in einer solchen Situation ein Geschenk Gottes. Liebe Brüder von der frommen Kante, versucht noch nicht immer krampfhaft irgendwo Zeugnis abzulegen, sondern sagt erstmal freundlich Guten Morgen und begegnet euren Mitmenschen auf einer rein menschlichen Ebene. Und da seid ihr dadurch dem anderen schon zum Engel geworden. Und bevor ihr dem anderen den Satz, Jesus, löst deine Probleme an den Kopf knallt, da seid doch bitte mal so nett und fragt den anderen erstmal nach seinen Problemen. Weil Josef die beiden nach ihren Problemen gefragt hatte, haben sie Vertrauen zu ihm und erzählen ihm ihre innersten Gedanken, vertrauen sich ihm an und erzählen Dinge, die man sonst nicht jedem erzählt. Die hatten nämlich in der Nacht schlecht geträumt. Und erzählen sie ihre Träume. Der Oberkellner, der hat geträumt von einem Weinstock und drei Trauben und die hätte er dem Pharao in den Becher getan. Und der Bäcker hat geträumt, er wäre mit einem Korb von Gebäck rumgelaufen, auf dem Kopf hätte er den Korb getragen und da wären Vögel gekommen und hätten die Brezel weggefressen. Der Josef, der hatte von Gott die Gabe der Traumdeutung bekommen und der sagt, ich kann euch erklären, was das bedeutet. Und er sagt zum Bäcker, du kommst in 3 Tagen an den Galgen, da werden dich die Vögel fressen. Und zum Kellner sagt er, und du wirst rehabilitiert, in 3 Tagen bist du wieder Oberkellner beim Chef. Und genau so kommt's. Und bevor der Oberkellner entlassen wird, da sagt Josef zu ihm, du hör mal zu, wenn du wieder draußen bist in der Freiheit, da denk doch bitte mal an mich, da kannst du mal für mich ein gutes Wort einlegen. Da geht sein Gang, sagt er, ist ja klar, so ein Kumpel wie dich, den werde ich doch nicht vergessen. Es vergehen 2 Tage, es vergehen 2 Wochen, es vergehen 2 Monate, 2 Jahre, 2 Jahre lang sitzt der Josef noch im Loch. Der andere hat ihn längst vergessen. Leute, es ist sinnlos, sich auf Menschen zu verlassen. Die Bibel sagt, so steht es beim Propheten Jeremia, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Josef begreift, dass es zwecklos ist, seine Hoffnung auf Menschen zu setzen. Und da überlässt er alles Gott. Und liefert ihm sozusagen seinen Willen aus. Dein Wille geschehe. Und das war's, was der Josef erstmal lernen musste. Das war es, worauf Gott die ganzen Jahre gewartet hatte, dass ein Mensch zu dem Punkt kommt, wo er sagt, nicht mehr mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist das, was Gott auch von dir erwartet. Worauf Gott bei dir wartet. Hör doch endlich mal auf, an Gott ständig rumzukritisieren und an ihm rumzunörgeln und über dein Schicksal dich aufzuregen und Gott Vorwürfe zu machen. Hör doch mal auf, dich auf deine Beziehung mit anderen Menschen zu verlassen und immer deinen Willen durchsetzen zu wollen bei anderen und bei Gott. Sondern komm doch endlich mal zu dem Punkt, wo du wirklich aus deinem Herzen heraus ehrlich sagst, jetzt ist mal Schluss mit meinen Gedanken und meinen Vorschriften. Dein Wille geschehe. Du hast diesen Satz im Vaterunser vielleicht schon 1000 Mal mitgemurmelt im Gottesdienst. Aber ich rede ja nicht von Murmeln, ich rede davon, ob du es einmal aus deinem Herzen mit Bewusstsein klar sagst, klar zu Gott sagst, dein Wille geschehe. Das ist Bekehrung. Als der Josef so weit ist, dein Wille geschehe, da schlägt für ihn die Stunde der Freiheit. Es kommt ein Bote mit der Nachricht, der Josef soll sofort beim Pharao höchstpersönlich erscheinen. Ich komme heute zu dir mit einer viel besseren Nachricht und auch im Auftrag eines viel höheren Königs, als der Pharao gewesen ist. Der Pharao, der ist eine verschrumpelte Mumie, der liegt irgendwo in irgendeinem Keller in der Pyramide begraben und der wartet auch nur auf den Tag, auf den alle anderen warten, die schon gestorben sind, auch alle Diktatoren und Weltherrscher, nämlich auf den Tag, wenn er mit uns zusammen vor Gott, unserem Richter, erscheinen muss. Leute, ich sage das jetzt nicht mit Häme, aber es ist für mich jedenfalls ein sehr beruhigender Gedanke, dass es ein Gericht gibt und eine ausgleichende Gerechtigkeit. Ins Gericht vor Gott müssen wir alle mal. Und ich hoffe, du hast Jesus als deinen Verteidiger, der dir deine Sünden vorher abgenommen hat und dann vor Gott für dich einsteht. Aber es müssen auch alle die vor Gott, die es bisher nicht wahrhaben wollten und die gar nicht so gelebt haben, als ob sie jemals vor Gott erscheinen möchten. Man möchte ja jetzt manchmal, wenn man die Zeitung liest, die Fäuste ballen, man könnte ja verrückt werden, wenn man mitkriegt, dass die SED-Richter, die das Unrecht gebeugt haben, die können weiter Recht sprechen. Die Rechtsanwälte, die das Recht verdreht haben, die können weiter praktizieren. Die großen Stasi-Chefs, die haben leiten Firmen und die machen Schrot. Selbst der Krenz mit seiner großen Klappe, der beruft sich auf demokratische Grundsätze, die er früher mit Füßen getreten hat. Selbst wenn die sich alle vor irgendwelchen weltlichen Gerichten durchmogeln. Und selbst wenn viele von denen, die uns früher erpresst haben, überhaupt nicht von Gerichten erwischt werden. Alle müssen nochmal vor das Gericht Gottes kommen. Und das finde ich, wie gesagt, einen tröstlichen Gedanken für die, die unter dem Unrecht gelitten haben. Und dir sollte mal der Gedanke kommen, dass du auch nochmal vor dem Gericht Gottes stehen musst. Und das haut nicht hin, wenn du da alleine erscheinst, sondern da brauchst du einen Verteidiger. Und Jesus, das ist der, der sich dir als Verteidiger anbietet. Und in dessen Namen komme ich heute zu dir. Jesus hat mal gesagt, dass ihm alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Und im Namen dieses Königs komme ich zu dir und rufe dich zu ihm und lade dich zu ihm ein. Ich weiß ja nicht, wie das Gefängnis aussieht, in dem du zurzeit drinne steckst und aus dem du dich raussehnst. Du fühlst dich vielleicht beengt durch irgendeine Angst oder belastet durch eine Schuld, gebunden an eine Sucht, zum Beispiel gefesselt an den Alkohol. Du bist vielleicht abhängig von irgendwelchen Mächten oder Menschen, hast dich mit einem Aberglauben eingelassen, suchst verzweifelt nach einem Sinn in deinem Leben, suchst nach einem Ausweg aus deinen Problemen. Jesus will dich da rausholen. Er hat ja gesagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Es tut ihm leid, wenn du vor die Hunde gehst. Tennessee Williams, der hat mal gesagt, wir sind alle zu lebenslänglicher Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Das stimmt. Aber das stimmt nur bis zu dem Tag, an dem du zu Jesus kommst. Denn Jesus sagt, ihr sollt frei werden. Deine lebenslängliche Einzelhaft ist vorbei, wenn du zu Jesus kommst. Und deswegen sage ich, dann komm doch. Und gib ihm dein Leben, damit du mal wieder Land siehst. Damit du erst mal wieder sehen kannst, wie schön das Leben doch auch sein kann. Sag doch einfach, Jesus, ich mach das Spiel nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr. Ich leg die Maske ab. Ich will jetzt nichts mehr bestimmen. Dein Wille geschehe. Na so oder ähnlich kannst du doch mit Jesus mal reden. Führ doch mal mit ihm ein ehrliches Gespräch und sag, Jesus, da bin ich. Ich bitte dich, nimm mich. Und es steht ja in der Bibel drin, dass Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Und egal, was du hinter dir hast und egal, in welchem Gefängnis du drin steckst und was du für Ängste hast und wie riesig deine Probleme sind, geh doch mal zu Jesus hin und lade sie bei ihm ab und sag sie ihm, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg.